Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 459 des Computer Club 2. Dem Audiocast, der unaufhaltsam der Folge 500 zustrebt, und einige haben schon geschrieben, nun macht voran, die 500 zu erreichen. Ja, wir sind ja fleißig dabei. Ich begrüße alle, die uns zuhören, alle Herren, die die Lauscher aufgesperrt haben, alle Damen, die sich ab und zu mal wieder melden und als solche outen. Ist ja nun mal wirklich immer noch eine männlich dominierte Sache, diese Computertechnik oder Technik überhaupt. Aber naja, es ist natürlich auch schwierig, denn in der Hauptsache sind technische Berufe ja heute dann auch immer noch von männlichen Mitbürgern belegt, und Frauen kommen da nur relativ selten. Egal, ob ich in eine Autowerkstatt gucke, in eine Fernsehwerkstatt gucke, im Bereich Computer, da sehe ich schon öfter mal Frauen, und bei Software sowieso. Aber ist ja egal, das ist ja nun ein Prozess in der Gesellschaft. Man kann niemanden dazu zwingen, darf es auch nicht. Nur die Chancen, die müssen natürlich für alle gleich sein. So, langer Vorspruch. Das war eigentlich gar kein Thema für diese Sendung, fiel mir nur gerade so ein. Und nochmal alle herzlich willkommen. Es sind ein paar Themen da, vielleicht mal wieder etwas zum Nachdenken, vielleicht etwas zum Aufregen, vielleicht etwas zum Überlegen. Mal sehen, was Sie daraus machen. Energy Harvesting, also Energieernten, das ist ja ein Thema, das immer mal wieder hochkocht, und in einigen Bereichen wird es ja auch zur Anwendung gebracht. Vielleicht können Sie sich erinnern, das war vor Jahren schon mal sensationell, dass wir in Feuerzeugen keine Feuersteine mehr drin hatten. Sie wissen, die Älteren auf jeden Fall, früher hatte man so ein grobes Rad, an dem hat man gedreht, darunter war ein Feuerstein, der mit einer Feder gegen das Rad gedrückt wurde. Und durch dieses Abschleifen, schnelle Abschleifen, entstanden Funken, ja, und damit wurde eine Flamme entzündet. Später kamen dann diese Piezo-Dinger. Das war ja schon so etwas wie Energie sammeln. Man hat auf den Kristall gehauen, und im wahrsten Sinne des Wortes, denn da ist ein kleines Hämmerchen vorgespannt, und das schlägt dann auf dieses Kristall, und da entsteht dann die hohe Spannung. Aber es gibt ja eine ganze Menge andere Dinge. Und jetzt bin ich auf etwas gestoßen, eine Tastatur, die in jeder Taste eine Energiegewinnungstechnologie eingebaut hat. Das heißt also, jedes Mal, wenn man auf eine Taste drückt, wird Energie erzeugt, und mittels dieser Energie wird dann die ganze Elektronik in der Tastatur betrieben, um damit dann den Code an den Rechner zu übermitteln, den man gedrückt hat. Ist ja eigentlich eine ganz schöne Sache. Ich kenne so Dinge mit Solarzellen drin und so, das taugt alles nichts. Also wenn Sie die Tastatur mal ein paar Tage im Dunkeln lassen, dann funktioniert das nicht und so. Bei Bürolicht hat es auch nicht ausgereicht. Ob das hier jetzt funktioniert, das weiß ich noch nicht. Das Dingen, das heißt, oder ist ein wissenschaftlicher Aufsatz eigentlich, und der heißt Personalized Keystroke Dynamics for Self-Powered Human Machine Interfacing. Und ist in dem Journal ACS Nano veröffentlicht worden. Man hat beschrieben, was die Forscher eigentlich damit vorhaben. Da kam etwas heraus, das hat mich dann doch umgehauen. Vielleicht ist der Antrieb doch ein anderer. Vielleicht sind die finanzierenden Leute im Hintergrund doch einer ganz anderen Idee aufgesessen. Denn man hat festgestellt, dass man allein am Tippen, wie schnell wird getippt? Welcher Buchstabe wird auf welchen folgend wie schnell getippt? Das heißt also ein Finger, zehn Finger oder so etwas täglich mit dem Anschlag zu rechnen, kennen wir ja alles. Und genauso die Geschwindigkeit und die Kraft, mit der gedrückt wird, das heißt also die Geschwindigkeit, mit der die Taste nach unten bewegt wird und so weiter, alles das wird aufgezeichnet und daraus kann man erkennen, ob der gleiche wieder vor der Tastatur sitzt. Das heißt, jeder von uns schreibt mit einem unverwechselbaren typischen Muster, was sich sicherlich im Laufe der Zeit ändert, wie unsere Sprache, wie unsere Art zu reden, zu gehen, zu hüpfen, zu essen oder was weiß ich auch immer. Aber wir sind wiedererkennbar. Das heißt, wenn man eine solche Tastatur hat und die übermittelt tatsächlich nicht nur an den Computer die Taste, die ich gedrückt habe, das heißt den Code für die Taste, sondern auch noch, wer nun vor dieser Tastatur sitzt und die behämmert. Das wäre ganz schön behämmert, denke ich mir. Aber noch ist es nicht so weit. Es sind chinesische und US-amerikanische Forscher, die daran arbeiten. Irgendwo habe ich dabei schon wieder Bauchschmerzen. China und USA, das hört sich immer nach Abhören, Spionage, Überwachung und so weiter an. Aber wir sollten aufpassen. Die Idee an sich ist gut. Warum soll nicht, wenn ich eine Taste drücke, die Taste selbst den Strom erzeugen, damit das Zeichen weitergeschickt wird? Aber die Weiterungen, die sind nicht gut. Die sind das Gegenteil von gut. Noch viel, viel schlimmer. Ja, dann haben wir über Windows 10 gesprochen. Windows 10 wird ja nun bald erscheinen und es soll wohl vorerst kostenlos sein. Aber naja, so ganz kostenlos weiß man nicht. Zumindest für eine Übergangszeit ja, denn Microsoft will ja nun mächtig in den Markt hineindrücken, nachdem Windows 8 nicht das geworden ist, was die Benutzer sich gewünscht haben. Und 8.1 so ein halbes Zurückrudern schon mal war, soll 10 ja nun deutlich die alten gewohnten Qualitäten von Windows 7 wieder zum Vorschein bringen. Aber diese kostenlose Update-Geschichte von 7 und 8 und 8.1 auf 10, naja, die wird wohl kommen, denn man will ja Marktanteile wieder gewinnen und sich verbreitern. Aber irgendwo habe ich gehört aus üblicherweise gut unterrichteten Kreisen, dass hier vielleicht sich doch noch etwas anderes tun könnte. Dass nämlich Windows 10 möglicherweise als Abo angeboten werden wird. Vielleicht nicht von Anfang an, aber doch später. Microsoft hat sich zum Beispiel schon so Sachen patentieren lassen oder schützen lassen wie Office 365 und hat ein jährliches Abo eingeführt. Und nun hat es sich die Rechte an dem Namen Windows 365 gesichert. So, und da kann ich schon nachvollziehen, dass einige Leute auf diese Idee kommen, dass hier sich irgendetwas tut. Klar, woran soll man auch sonst verdienen? Einmal ein Betriebssystem verkaufen und dann ein Jahrzehnt lang Fehlerkorrekturen liefern, ist ja nun nicht so das Modell. Da ist es doch viel besser, ein genauso, in Anführungszeichen, fehlerbehaftetes Betriebssystem zu verkaufen und aber dem nur noch die Verbesserungen zu liefern, der dann auch regelmäßig dafür zahlt. Wir werden sehen, ob es wirklich so kommt oder ob das nur mal eine wilde Idee war, mal zu gucken, ob man sowas vielleicht in den Markt drücken kann oder ob der Aufstand zu groß wird und man sich selbst dadurch mehr schadet, als würde man es bei dem belassen, wie es bisher war. Wir werden es erleben. Ja, da waren wir gerade bei Microsoft. Das wird ja immer viel Schlechtes erzählt. Ich nehme mich ja gar nicht davon aus. Aber nicht nur, weil es Microsoft ist oder weil Microsoft groß ist. Das ist nun mal so. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Und wo viel gehobelt wird, hat man jede Menge Abfall rumliegen, hätte ich fast gesagt. Deswegen ist ja immer so der Generalverdacht, Google, ach, kann nur schlimm sein, Apple haben wir auch irgendwie und Microsoft. Es gibt aber auch positive Sachen. Naja, oder fast positive Sachen. Da ging durch die Presse, dass Microsoft im Dezember des vergangenen Jahres 15.000 Kunden in Deutschland angeschrieben hätte und verlangt hätte, die sehr umfangreiche Datenblätter da auszufüllen, um die ganzen Lizenzschlüssel und Kaufdatum und alles sowas von Microsoft-Produkten überprüfen zu können. Das war wohl falsch. Microsoft selbst sagt das ganz anders. Es ist nicht so. Erstens machen wir das seit Jahren so, dass wir ab und zu die Lizenzen überprüfen, wenn uns irgendwas merkwürdig vorkommt. Zweitens haben wir nicht 15.000 angeschrieben, sondern viel, viel, viel weniger. Und das auch nicht auf einen Schlag, sondern das passiert im Laufe des Jahres so kontinuierlich. Und das ist ja nun auch gedeckt durch unsere Lizenzbestimmungen. Und dann anschließend, wenn diese, na sagen wir mal, umfangreiche Selbstauskunft von mittelständischen Unternehmern bei Microsoft vorliegt, ob die in Verdacht geraten sind oder nicht, das hat Microsoft nicht rausgelassen, dann wird das durch Wirtschaftsprüfer überprüft. Naja, jetzt kann man natürlich sagen, die wollen und dies und man erwartet zweistellige Millionenbeträge an Lizenznachzahlung und so etwas. Aber irgendwo ist es doch legitim, wenn ich etwas zu bestimmten Bestimmungen zur Verfügung stelle, dass ich dann auch sagen kann, okay, jetzt wollen wir doch mal gucken. Wenn Sie ein Auto leasen und sagen, ich fahre damit so und so viele Kilometer und Sie fahren mehr, müssen Sie auch nachzahlen. Oder wenn Sie, weil wir gerade bei Autos sind, eine Kfz-Versicherung haben und geben an, ich fahre im Jahr 12.000, fahren aber in Wirklichkeit 50.000, dann lässt sich die Versicherung auch nicht gefallen. Und das ist ja auch alles richtig so. Also, da hat irgendeine kleine neue Zeitung versucht, Aufmerksamkeit zu erreichen und ist weit übers Ziel hinausgeschossen. Bei Microsoft läuft alles ganz normal. Wer die Microsoft-Produkte kauft und die Bedingungen damit akzeptiert, muss sich das auch gefallen lassen. Er hat schließlich einen Vertrag unterschrieben. Da ist ein... Naja, ich weiß gar nicht, wie soll ich es denn einordnen. Hitchbot wird das Ding genannt. Hitchbot, das ist so eine kleine Kunstfigur oder aus einer Kunstfigur mit Mülltonnendeckel und ähnlichen Kram mal entstanden. Ein Roboter. Ja, er wird zwar so genannt, aber es ist gar kein Roboter. Das ist so eine Art Kunststofftier, welcher gar nicht selbstständig arbeiten kann. Der hat keine künstliche Intelligenz. Gut, der hat natürlich Computertechnik eingebaut. Und soll, etwas grotesk, ein humanoider Roboter sein. Ein Teil, der 6000 Kilometer durch Kanada getrennt ist oder getrennt wurde, sich unterhalten hat mit denen, die ihn mitgenommen haben im Auto, eine Menge in Anführungszeichen gesehen hat und man hat Erfahrungen gesammelt. Wie gehen Menschen mit Maschinen oder Maschinenwesen um? Wie sprechen sie mit ihm? Was tun sie? Wie verhalten sie sich? Wie fühlen sie sich dabei? Es ist also im Grunde genommen ein Experiment, nicht rein die Technologie an den Menschen zu bringen, sondern zu sehen, wie verhalten sich Menschen gegenüber Maschinen. Wenn es also irgendwann mal solche Roboter wirklich gäbe, worauf müsste man denn dann achten? So, und dieser Hitchbot, der da in Kanada wirklich eine ganze Menge erlebt hat, kann man vielleicht sagen, der ist sehr gut angekommen. Die Leute haben sich mit ihm unterhalten. Der hat einen Wortschatz, einen recht umfangreichen englisch-amerikanischen. Und der war in der Lage, also Konversation zu führen. Wenn er irgendwas nicht wusste oder so, dann hat er einfach vor sich hin erzählt, vor sich hin gebrabbelt von seinen Erlebnissen oder sonst etwas. Machen Menschen ja auch, vor sich hin brabbeln. Und er wurde eingeladen und da sind sogar Leute dabei gewesen. Wenn die ihn eingeladen haben, haben sie ihn auf dem Teller Muttern und Schrauben serviert. Also Es ist schon so eine Art, naja, der Mensch baut zu so einem Kunstwesen in irgendeiner Art eine Beziehung auf. So, und am Freitag, den 13. geht's in Deutschland los. In Deutschland soll er dann ebenfalls, er fängt in München an und endet dann auch wieder in München mit seiner Rundreise. Er soll vom Schloss Neuschwanstein aus dann bis hoch Berlin, Sylt und dann über Görlitz wieder zurück fahren und herausbekommen, wie denn so die Deutschen ticken. Das heißt, dieses Forschungsprojekt, die im Hintergrund stehenden Wissenschaftler versuchen dann, die Deutschen so in etwas auszuloten. Haben ihm davon da auch schon einen äußerst begrenzten deutschen Wortschatz zur Verfügung gestellt. Also so viel ich weiß, kann er, glaube ich, Currywurst und Feierabend perfekt in Sätze einbauen. Aber mehr noch nicht. Wäre mal interessant. Ich würde ganz gern sehen, wo der im Moment ist. Ich glaube, man kann ihn im Internet verfolgen. Ich muss mal danach suchen. Man kann gucken, wo er ist, und auch seine Erlebnisse werden mehr oder weniger live dargestellt und veröffentlicht. Also, diese Robotechnologie kommt ja auf uns zu. Wir wissen alle, dass wir viele Probleme haben in der Zukunft mit Altenpflege und so weiter. Wir werden alle alt, außer mir natürlich. Und da wird es schon Schwierigkeiten geben und Engpässe geben. In Japan ist man ja Maschinen gegenüber wesentlich aufgeschlossener. Da gibt es schon in Altenheimen, Pflegestationen Maschinen, sogenannte Roboter, die dort sehr gut aufgenommen werden. Ja, und jetzt wird einfach mal getestet, wie ist es denn im Rest der Welt? Eine sehr interessante Geschichte. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder gehört, dass wir selbst schuld sind und verantwortlich sind, wenn wir unseren Router, unseren WLAN-Zugang nicht so sicher machen, dass er nicht einfach geknackt werden kann. Das heißt, da waren auch einige Gerichte dabei, die haben gesagt, okay, wenn du das standardmäßig eingestellte Passwort einfach da drin lässt, dann bist du es schuld, wenn jemand da rüber irgendwelche kriminellen Sachen macht. Nun, ein Gericht in Hamburg sieht das ein klein wenig anders. Da ging es, glaube ich, um Speedboard, um ein W921V. Da hat ein Benutzer das standardmäßige Passwort nicht geändert und das Gericht hat entschieden, dass das nicht automatisch heißt, dass er hier wegen Störerhaftung zur Verantwortung gezogen werden kann. Denn das Gericht sagt, dieses Standardpasswort ist genauso sicher wie ein selbstgemachtes Passwort. Setzt natürlich voraus, dass man jeden Router mit einem anderen Passwort ausliefert, ist klar. Wenn da überall als Passwort Banane drin steht und jeder weiß das auf der Welt, dann wäre es natürlich unverantwortlich, sowas zu machen. So, und der Anwalt für IT-Recht, dieser Thomas Stadler, der hat in seinem Blog geschrieben, dass wenn es sich um einen individuellen Authentifizierungsschlüssel handelt, der vom Hersteller vergeben wurde, dann gilt dieses Gericht des Bundesgerichtshofs zum Router-Passwort nicht. Die hatten ja gesagt, wenn du Passwort nicht änderst, bist du schuld. Also eine vernünftige Geschichte, kann man sich nur bei dem Anwalt und auch bei dem Gericht bedanken, denn warum sollte der Hersteller von einem Router wirklich recht komplizierte Passwörter vergeben, für jeden Router anders, dass man die hinterher ändern muss? Das wäre natürlich blöde. Okay. Also, es gibt doch Verstand auf dieser Welt. Und in Deutschland. Eine Sache, die erstmal unglaublich scheint. Und zwar Raspberry Pi. Den gibt es ja als Raspberry Pi 2 mittlerweile. Mit einem Quad-Core-Prozessor und so ein bisschen drumherum. Sicherlich, ja, erweiterte Ports und so, also ich will es nicht kleinreden, es ist schon ein Schritt in die Zukunft, ob man es braucht, für alle Anwendungen auf jeden Fall nicht. aber irgendwie scheint dieses Teil ein bisschen zickig zu sein. Er mag nicht fotografiert werden, zumindest nicht, wenn man ein Blitzgerät verwendet, ein Xenon-Blitz. Jetzt werden wir wahrscheinlich denken, ich bin irgendwo ein bisschen durchgedreht. Nee, wirklich nicht. Es gibt also eine Menge Erfahrungsberichte. Ich habe es selbst noch nicht probieren können. Aber es gibt eine Menge Berichte, unabhängig voneinander, die sagen ganz klar, wenn man ein Bild von dem Raspberry macht, mit einem Xenonblitz, wahrscheinlich liegt es an der bestimmten Wellenlänge des Lichtes, die da ausgesendet wird, also nicht mit einem LED-Blitz oder sowas, da passiert gar nichts. Oder mit einem Laserpointer, den Raspberry anleuchtet, zumindest ein bestimmtes Bauteil, und zwar den Spannungswandler NCP6343, dann stürzt das Ding ab und bootet neu. So, was ist das Geheimnis und warum? Naja gut, wir müssen heute alle diese Geräte und jeder Hersteller muss sie auf elektromagnetische Verträglichkeit testen. Elektromagnetische Verträglichkeit heißt aber in dem Fall, dass bisher gar nicht darauf geachtet wurde, was denn mit Licht ist, was ich da drauf schieße. Das sind ja auch elektromagnetische Wellen, wissen wir ja alle. Aber die waren so ein bisschen außerhalb des Sichtbereiches. Nun ist es aber so, dass dieser Spannungswandler, der sitzt zwischen dem HDMI-Port und dem USB-Port, glaube ich, aber dass der ein relativ dünnes Gehäuse hat, was für diese vom Xenonblitz ausgestrahlten Lichtwellenlängen durchsichtig ist. Und ja, die Elektronik da drin, Fotoeffekt kennen wir alle, sonst gäbe es keine Fotodioden, sonst hätten wir keine Kameras. Halbleiter sind lichtempfindlich, man kann so machen. Und das Ding reagiert also unerwünschterweise auf dieses Licht. So, was kann man machen? Den Raspberry in den Keller sperren ist vielleicht nicht die absolute Lösung, aber man kann ihn irgendwie abdecken. Entweder das ganze Ding im Gehäuse, aber dann nehmen Sie keine Plastikbox, die durchsichtig ist, oder nur für unsere Augen undurchsichtig ist, sondern da sollte man mindestens mal einen Pappkarton oder sowas nehmen. Oder man muss ausprobieren oder einen Hersteller fragen, dieser Kunststoff, wofür ist der durchlässig? Aber Pappe reicht in aller Regel. Nur man muss dabei auch bedenken, dass die Wärmeabfuhr nicht behindert werden darf. Es ist ein Spannungswandler, da entsteht Verlustwärme drin, die muss abgeführt werden, sonst stirbt das den Wärmetod. Also entweder Lichttod oder Wärmetod oder, naja, bauen Sie ein Gehäuse ein, gibt es eine Menge auf dem Markt und dann passiert nichts. Oder Sie verbieten jeden, dass er mit einem Xenonblitz Ihr Lieblingsrechner fotografiert. Warum auch? Kann sich ein Bild im Internet davon holen. Die EU, das heißt eigentlich die IT-Verantwortlichen in der EU, der IT-Service, sagt man, des Europäischen Parlaments, so heißt es offiziell, die haben die Reißleine gezogen, nachdem die Outlook-App für iOS ausgeliefert wurde, hat man relativ schnell festgestellt, so kann das nicht sein, denn alle, die damit gearbeitet haben, wussten das gar nicht, dass ihre Kommunikation in Amerika über einen Server läuft. Ist ja noch nicht so ungewöhnlich. Aber dass auf diesem Server auch die Passwörter gespeichert werden von jedem, der damit arbeitet, das ist natürlich der absolute Hammer. Wer sich das ausgedacht hat, entweder es war das Oberschwein überhaupt oder er war so dumm, dass er keine Ahnung hatte. Sowas geht einfach nicht. So, und jetzt hat die EU gesagt, also alle Mitarbeiter und so weiter, ihr dürft das nicht mehr verwenden. Wir empfehlen euch, deinstalliert diese App unverzüglich von euren iOS-Geräten und dann ist gut. Muss man sich wirklich überlegen, warum passiert sowas eigentlich? Interessiert das keinen, dass mein Passwort von meinem iOS-Gerät in Amerika gespeichert wird, nur weil ich diesen Dienst, diese App benutze? Darf ja wohl nicht sein, oder? Aber es passiert und das ist schlimm genug. weil wir gerade bei schlimm sind, de Maizière und die EU, die ja eigentlich oft, den Schutz der Bürger auch in Bezug auf seine Daten so ein bisschen hochhält. Die wollen, dass wir unsere Daten verschlüsseln und schützen und dass wir ein Recht auf unsere privaten Daten haben. Aber sie wollen auch eine Hintertür. Das heißt, wir sollen verschlüsseln, von Anfang bis Ende alles, damit da keiner mithören kann, aber sie wollen den Generalschlüssel dafür haben, damit sie mithören können. Ja, sag mal, wie verrückt ist das denn jetzt eigentlich? Das ist sowas von widersprüchlich, sowas von unsinnig, aber das ist auf der anderen Seite auch die Hilflosigkeit gegenüber dieser Technologie. Man erkennt schon, dass der einzelne Bürger das Recht hat, seine Daten einfach geheim zu halten. Es muss nicht und darf nicht sein, dass jeder bei mir mit und reinhören kann. Aber es wird eben gemacht. Es wird im Telefon gemacht. Es wird in Briefen gemacht. Das wird ja nicht nur jetzt und heute gemacht, sondern schon seit Jahrzehnten, schon seit Jahrhunderten. Und nun hat natürlich dieser Staat die Angst, dass wenn wir als Benutzer, als Bürger miteinander kommunizieren können, ohne dass er da hineingucken und hören kann, dass wir dann irgendetwas Böses planen. Das kann natürlich sein, klar. Nur wie will man unsere personifizierten, persönlichen, ureigensten Rechte schützen und uns gewähren und dem Bösen nicht? Soll man den Stempel auf die Stirn machen? Ich bin böse und darf nicht verschlüsseln oder sowas? Ich glaube, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir haben ein Recht, unbeobachtet zu sein, zu kommunizieren, solange wir keine Straftaten planen oder sogar begehen. Aber dass wir deswegen alle jederzeit, immer, überall abgehört und alles gespeichert werden können, das ist so weit über das Ziel hinausgeschossen. Und das ist wirklich total daneben. Wir haben es ja gesehen, in Paris, in Frankreich hat man andere Gesetze. Da sieht die Sache ganz anders aus. Da träumen unsere deutschen Datenschützer, Datenunschützer, die Schlapphüte meine ich ja, davon. Und dennoch konnten diese schrecklichen Bilder nicht vermieden werden. Und auch bei uns in Deutschland, Anschläge trotz Überwachung und sowas konnten nicht verhindert werden. Man hat sie zum Glück verhindert, weil die Leute nicht nur so dumm waren und den Terroristen oder anderen, die Terroristen antreibenden Geister auf den Leim gegangen sind, sondern auch noch so dumm waren, die Bombe zu bauen, zum Glück. Aber in Bonn, das meine ich jetzt, und in Köln. Aber deswegen dürfen wir wirklich nicht dazu übergehen, dass wir freiwillig unserer Datenjäger sind. Das wäre der absolut falsche Weg. Das wäre nicht so. Das hat nichts mehr mit Freiheit zu tun. Denn wenn wir die als erstes abgenommen bekommen, dann, das kennen Sie. Den Rest, sagen wir mal, kennen Sie. Ja, das war mal so ein bisschen ein bunter Überblick. Die Redaktionsecke würde ich natürlich auch wiedergeben, aber sie hat Früchte getragen, insofern als dass wir viel weniger Anfragen bekommen haben. Wir haben ja früher immer jede Woche 10-mal die gleichen Anfragen bekommen. Warum macht ihr dies? Warum könnt ihr das? Warum ist das? Das hat sich wahrscheinlich dadurch erledigt und wir freuen uns, wenn wir da vielen die Fragen beantworten konnten, die sie jetzt gar nicht mehr stellen mussten. Wir freuen uns, dass wir die Fragen beantwortet haben, nicht, dass wir nicht mehr beantworten mussten. Und wenn irgendwas ist, natürlich werden wir das wieder machen. Ich habe auch noch ein paar Dinge, aber der Udo Wenzek wird, mal sehen, nächste oder übernächste Woche wieder dabei sein und da werden wir über den Rest sprechen. Jetzt mache ich mich erstmal an die Vorbereitung der nächsten Fernsehsendung, wünsche Ihnen einen schönen Abend, Tag, Nacht, Morgen, Mittag, egal wann Sie und wie Sie das hier hören. Bitte Sie, bei uns in den Shop hineinzuschauen, mal zu gucken, ob Sie davon irgendetwas brauchen können, was Sie noch nicht haben. Hemden gehen ja auch mal kaputt und im Sommer ein dünnes T-Shirt ist ja auch viel besser als irgendeine warme Wollmütze. Und dann tue ich den Daumen nach oben, wie immer, und sage immer ein Bit übrig behalten. Das braucht man ab und zu. Und wenn es fehlt, immer eins mehr ist besser als eins zu wenig. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.